Ja, guten Morgen. Wer mich kennt, weiß das schon. Wer mich nicht kennt, weiß das jetzt. Ich bin Mathematiker und das heißt, ich liebe Zahlen. Ja, die Leute gibt es. Und ich habe mal eine Zahl mitgenommen und genau, die Frage ist, was ist das denn? Und für den einen ist das ganz klar, genau, das ist der Spritpreis, ziemlich hoch. 1,679, so viel habe ich noch nie bezahlt. Wie wird es dann eigentlich? Kann ich das irgendwo finanziell alles nog schaffen in die nächste Zeit? Alles wird teurer, Energie wird teurer. Schaffe ich das nog? Je kunt genauso goed die 7-Tage-Incident van Wiesbaden zijn. Dat is dus ook van gestern. Wo genau Leute genau sagen, das ist ziemlich hoch. Vor anderthalb Jahr war 30, 50 schon, boah, das war schrecklich. Jetzt diese Zahlen, wo geht das hin? Wo sieht meine Zukunft aus? Was können wir noch? Was kommt dann in die nächste Welle noch auf uns zu? Wie schrecklich wird das alles? Genau, das sind so Zahlen, können uns ziemlich bewegen, die fassen etwas zusammen. Und sagen vielleicht etwas über unsere Existenz, über die Gesellschaft, über unsere finanzielle Situation. Und diese Zahlen kennen wir auch aus der Bibel. Und eine der bekannteste Zahl ist vielleicht diese 666. Und ich habe das mal als Zahl mitgenommen. Und wer diese Zahl nicht kennt, hat diese Zahl vielleicht mal auf der Autobahn gesehen. Es gibt immer mal Leute, die gerne mal in ein Nummernschild diese Zahl aufnehmen. Und oft sind das Leute, die mal ziemlich schnell vorbeirasen, gefühlsmäßig. Gut, Offenbacher Kennzeichen nicht unbedingt. Aber genau, die wählen bewusst dieses Nummer. Und genau, die Frage ist, warum? Was will man damit sagen? Was will die Bibel damit sagen? Genau, biblische Zahl habe ich schon gesagt. In den Niederlanden gibt es auch so'n Liederbuch, wie feiert Jesus? Und die machen nicht jede paar Jahre so'n neue Ausgabe. Aber die haben jedes Mal wieder 16 neue Lieder dazu. Und die hatten natürlich vor einige Jahren das Problem, ja, jetzt sind wir in de 600er, was machen wir? Machen wir jetzt ein christliches Lied mit Zahl 666? Genau, die haben das nicht gemacht. Und der Grund, warum die das nicht gemacht haben, wahrscheinlich, weil es tatsächlich so'n Zahl in de Bibel ist, wo man sagt, da steckt doch etwas dahinten. In Offenbarung 13, vers 18, lesen wir, hier ist die Weisheit, wer Verstand hat, berechne die Zahl des Tieres, denn es ist ein Menschenzahl und seine Zahl ist 666. Genau, als Mathematiker sage ich, super, als Mensch kann ich das berechnen. Gut, die Frage ist, wann man das berechnen kann, wer oder was ist das denn? Und wie berechnet man das? Und was ist dann diese Tier? Gut, für viele ist diese Tier völlig egal, das ist einfach eine Zahl, man kann es berechnen. Ganz einfach, geht man in die Zahlensymbolik, sagt man A is 1, B is 2, genau, 6 is dan F. Genau, F, das heißt 3 mal een 6 is 3 mal een F, Fridays for Future. Ha. Gut, kann man sagen, gut, das ist unser Zahlensystem. Dann machen wir mal das Hebräische System und dann diese Alephbet, unser Alphabet. Was ist dann Nummer 6? Das ist der Wau. Steht auch für zum Beispiel Sünde. Fleisch. Und wenn man dreimal diese Zahl hat, hat man dreimal ein W. World Wide Web. Und vielleicht stimmt das eigentlich auch schon ein bisschen, muss ich sagen. Ich meine, was über das Web alles zu uns kommt, ist nicht unbedingt so positiv. Gut, das ist ein bisschen Spielerei. Aber es gibt auch tatsächlich seriöse Leute, zum Beispiel sogar an der Uni Wien in 2016. Und die haben dann geclaimed, wir haben mal geforscht und wir haben die Lösung. Genau, die haben gesagt, okay, Offenbarung steht diese Zahl, war der Zeit der erste Christen, ungefähr Jahr 90, Jahr 100. Meistens wurde gesagt, das war Nero oder Hadrian oder Domitian. Und viel Text, kann man lesen, wir haben das in ein Computerprogramm gestopft und jetzt ist da mal jemand rausgekommen und genau, das ist Trajan. Genau, das steht da unten, Trajan. Als ob man das irgendwie, Forscher aan de Uni Wien geben sollte, wer dann diese Person ist, die hinter diese Zahl steckt. Genau, da steht schon der oben Nero. Und wieso, war das Nero? Und da geht man so ein bisschen in diese eher klassische Zahlensymbolik und was da überhaupt in dieser Zeit passiert ist. Und wenn man dann Nero aufschreibt, dann hat man, ja, jede Buchstabe hat man so seine Zahl und bestimmte Buchstaben haben keine Zahl. Und tatsächlich Nero, wenn man zusammenzählt, hat man 666. Aber es war nicht nur Nero, das hat man schon am Anfang gemacht. Und nachher hat man immer mal wieder Zahlen gemacht. Und wie ein guter Bekannter von mir dann auch sagt, wenn eine Zahl nicht passt, wähle deine Adjektive, dann passt es vielleicht. Wähle eine andere Sprache, wähle ein anderes Alphabet und irgendwann kommst du aus dieser Zahl aus. Und zum Beispiel in der Reformation wurde gesagt, der Papst definitiv, ne, diese Zahl, das passt. Weil Reformation, der Papst, weltliche Macht, geistliche Macht, aber geistlich nicht wirklich unbedingt, so wie das in der Bibel gemeint war. Und wenn man diesen Nebentitel der Papst nimmt, Vicarius Filii Dei, das heißt, diese Vertreter von Gottes Sohn oder Nachfolger, dann kommt man zufälligerweise auch wieder auf diese Zahl. Das heißt, man kann natürlich beliebig damit spielen und Personen andeuten. Was glaube ich, oder gut, ich habe mich natürlich daran interessiert und habe mal ein bisschen, was meinen dan die meisten und wieso kommt man dann zu Nero? Und ein interessanter Hinweis auf Nero, tatsächlich Nero könnte es gut sein, ist diese 666. Aber wenn man das liest, dann. Ich meine, de sprache damals war Griechisch. Und die hebben het auf Griechisch geschrieben. Und dann tatsächlich, Nero und Caesar, hat man diese Zahl. 300 jaar später hat man Latijn geredet. Und dann passt es nicht. Want dan valt diese N weg. Und dann hat man 616. Geht nicht. Da gibt es tatsächlich mal München, die Offenbarung nochmal wieder kopiert haben. Und die hebben daar niet 666 geschrieben, aber 616. Im Sinne von, wir wissen das alle, und diese Zahl stimmt nicht, deswegen muss ich mal diese Zahl ändern. Das heißt, irgendwie war schon mal Konsens, ganz am Anfang, das müsste doch mal Nero sein. Aber wieso denn Nero? Gut. Weil, wenn man natürlich so einen Text nimmt, und das machen wir sehr gerne, wir nehmen oft mal gerne einen Text und sagen, ich habe mal mijn Bibel stellen, ich habe einen Text, das war es. Es macht mal Sinn, oft auch mal ein bisschen Kontext mitzunehmen. Und wenn man die zwei Verse vorher liest, dann steht da, und es, ein anderes Tier, bringt alle, kleine und große, reiche und arme, freie und knechte dazu, dass sie sich ein Stempel machen auf ihre rechte Hand oder ihre Stirn, damit niemand kaufen oder verkaufen kunnen, der nicht den Stempel habe mit den Namen des Tieres oder der Zahl seines Namens. Genau, irgendwie hat man ein Stempel auf zijn hand, auf zijn stirn, und damit kann man etwas kaufen. Das heißt, das ist nicht nur, wie man das da in Offenbarung lesen kann, etwas mit Antichrist hat es zu tun, aber auch mit, naja, gesellschaftliche Konsequenzen, mit kaufen und verkaufen. Das heißt, nachher haben Leute auch natürlich gedacht, ja, das könnte mal Nero sein, aber natürlich alles, was in de Bibel steht, ja, das sind diese Wellen, es gibt mal Erfüllung, aber es gibt vielleicht auch nochmal später eine Art von zweite Erfüllung. Und was ist das dann mit dieser weltliche Macht? Gut, das war ganz klar für viele, es gibt mal diese Strichcode. Und da gibt es genau diese drei Stellen da unten, wo die Strichcode ein bisschen tiefer geht. Und das ist genau 3 × 6, genau mit einem Strichcode. Und ohne diese Strichcode kann man einfach nichts kaufen in Geschäften. Und da fängt es mal an zu sagen, genau da sehen wir auch irgendwo der Teufel, der arbeitet und Sachen macht. Und plötzlich ist alles verdächtig. Dann gibt es die Europäische Union, weil die haben mehrere Sterne und da sieht man auch eine Offenbarung und da geht es auch zu einer Art von Weltherrschaft vielleicht oder etwas mehr zusammen. Weltherrschaft, dann geht es zu Vereinigte Nationen, wo man sagt, alle kommen zusammen und sagen, wir wollen die Schwerde zu, diese Pflugscheren mal umbauen und het klingt gut, aber ne, doch, irgendwie da unten diese Ebene, die wollen einfach Weltherrschaft. Gut, und dann ist alles, was natürlich verdeckt ist und Geheimnis ist, ist gefährlich. Das heißt, die Freimaurer oder die Illuminati. Ich meine, Dan Brown war vor ein anderthalb Wochen nochmal im Fernsehen. War schön, die Illuminati. Ich habe mich gefreut, das zu sehen. Aber da gibt es natürlich auch wieder. Da gibt es die Leute, die im Geheim da Sachen machen und die haben diese geheime Botschaften überall. Und nur wer es versteht und lesen kann, der weiß das. Alles, was da versteckt ist, ist dann gefährlich. Und da gibt es mal die, naja, die Regierungsleiter, die sich treffen, das war schon in de 50er, 60er Jahren, Bilderberggruppen, genau, die haben sich getroffen, die haben darüber geredet, was wollen wir nach diese Zweite Weltkrieg, wie wollen wir diese Welt besser machen? Was kunnen we daar doen? Heutzutage World Economic Forum, is ook weer zo etwas, wo die Leute sich treffen, genau, die wollen das besser machen. Und das verunsichert, vielleicht viele, was passiert in diese Welt, was machen Leute, wo geht das hin in diese Welt? Und wie ist das eine Erfüllung von Offenbarung? Was wir in Offenbarung sehen? Weil Offenbarung, wenn man das ganze Buch liest, es gibt viele Bilder, Visionen und Tiere und da passiert alles und Verfolgung und Katastrophen die da plaatsvinden. Wie passt alles zu Offenbarung? Und jetzt hätte ich eigentlich diese zwei Bücher in de hand haben wollen. Die habe ich natürlich brav zu Hause gelassen heute Morgen, in alle Stress. Das sind zwei Bücher, die die Offenbarung ziemlich schön darstellen. Es gibt ein Buch von Uli Neuenhausen, Offenbarung. Haben wir als Hauskreis auch gemacht, zusammen mit das andere Buch, was eher eine Art von Bilderbuch ist. Uli Neuenhausen von Wiedernest, die auch diese K5 Leiderschaftstraining machen. Trouwens een liegen flyer. Und dieses andere Buch, was eher eine Offenbarung, nicht als Text darzustellen, aber eher als ein Bild. Und gut, das kann man natürlich nicht in volle Details lesen, aber es geht natürlich auch darum, Johannes sieht zo'n Vision in de Himmel, da gibt es diese Schriftrolle, die versiegelt ist, und keiner kann es öffnen, und wer kann das dann? Und das ist dann diese Löwe, der gleichzeitig Lamm ist, und Johannes guckt daar und schreibt auf, weil de Engel auch ihm sagt, schreib alles auf. Die hat das sehr schön auch visuell dargestellt, wo für mich auch tatsächlich vieles in Offenbarung wieder neu erlebt oder zu neues Leben kam. Und wie gesagt, ich hätte gerne das Buch dabei, aber ich habe das nicht dabei. Ich kann es, wer Interesse hat, ich kann es gerne nochmal mitnehmen, kann es ausleihen. Das ist wirklich ein super tolles Buch. Der Uli hat mal viele Vorträge gehalten über dieses Buch. Genau, ich habe ihm einen QR-Code eingeblendet, das kann man abscannen, wer will. Da gibt es een YouTube-predigt in ICF, genau, wieder ICF, die ze mal Karlsruhe gehalten hat. Met de titel Happy End Zeit. Genau, Happy End Zeit oder Happy End Zeit. Und da bespricht er zijn Buch. Und hat tatsächlich hier diese Zusammenfassung von wo es een Offenbarung umgeht, hat er mal dargestellt. Und genau, wie gesagt, dieses Buch hätte ich auch gerne dabei. In dieser Predigt erklärt er nochmal mehr über dieses Buch. Und wie gesagt, Offenbarung ist natürlich ein Riesenfass. Ich kann nur ein paar Teilen rausnehmen. Ich ermutige allemaal tatsächlich, das Buch kann ich gerne ausleihen. Gut, das heißt Struktur, de Offenbarung hat er dann auch dargestellt. Genau, wenn man ein Vers rausnimmt, muss man tatsächlich das ganze Buch mal mitnehmen, weil sonst versteht man nicht, warum genau diese Sachen da stehen. Weil es gibt es gibt mehrere Ebenen in Offenbarung, es gibt Wiederholungen. Warum geht das? Und in welchem Kontext wird das überhaupt geschrieben? Ich meine, wenn wir ein Buch lesen, Haggai oder Zacharia, macht es Sinn zu wissen, wo haben die damals gelebt? Deswegen Offenbarung, warum geht es? Offenbarung des Johannes steht erauf. Wurde geschrieben von einem Johannes. Macht Sinn. Schreibt er auch, Vers 1, Vers 9. Es fängt mal an, am Anfang mit Apokalypsos, auf Griechisch, genau. Das heißt dann nichts mehr als Enthüllung, Offenbarung, einfach ein Vorhang wegnehmen. Und mittlerweile Apokalyps, das klingt tatsächlich wie Weltuntergang. Ich habe gerade nochmal heute gelesen, de Olympische Spiele, diese Slalom, die gemacht wurde, gemacht unter apokalyptische Umstände. Gut, es hat nur ein bisschen gesneit. Gut, wenn man Winterspiele hat und schneit, das gehört zusammen. Aber Apokalypse, das klingt so wie ziemlich erschreckend. Aber das, eigentlich Apokalypse meint, da wird nur mit gemeint, es wird mal klargemacht, wie es wirklich ist. Und wichtig, Offenbarung, da steht auch, schreib an die 7 Gemeinden in Asia. Punkt. Das heißt, ich habe mal ein paar Take-Home-Messages mitgenommen. Das erste, Offenbarung ist primär an diese 7 Gemeinden in Asia geschrieben. Und nicht wie eine Art von Codebuch für 2022. Es ist nicht so, dass Gott mal zu Johannes sagt, okay, Johannes, hier wird etwas passieren. Du wirst es eh nicht verstehen. Erst in 2000 Jahren wird das alles mal erfüllt werden. Nein, es hat Bedeutung für die Leute damals. Und ja, natürlich hat es auch für uns Bedeutung. Aber zuerst müssen die das natürlich auch irgendwie mal verstehen können. Genau. Also, Offenbarung Johannes. Om we een schritt tiefer gehen. Johannes sagt dan dat er een broeder is, een mitgenosse in de trübsal, in Königtum en in de geduld in Jezus. Genau, trübsal, verdrukking. Johannes had het niet zo angenehm, wie er zich dat vielleicht mal wünschte. Want Johannes is daar Patmos. Nou, dat is zo'n insel hier. Mittlerweile Griechisch. Nou, dat is einfach verbannen in exil. Art van gevangenis. Er darf niet meer bij zijn gemeinde zijn. Want zijn gemeinde, des Philadelphia, die 7 gemeinden die we hier ook zien, Efeze, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea, vielleicht ook meer, maar dat zijn die gemeinden waar ook gediend had, waar die leute kent. En hij möchte gerne bij die gemeinde zijn, weil ich meine, vielleicht gemeindegründer, oder pastor gewesen, oder besuchende pastor. Er möchte gerne dahin, er sieht, dass da einiges nicht gut geht und er ist nur auf Patmos und kann nichts. Und Gott gibt ihm dann diese Botschaft, die er dann auch an diese Gemeinde und in diese Gemeinde auch an die Gemeinde Gottes im allgemeinen Sinn auch an uns geben will und geben darf. Derzeit, ungefähr 95 nach Christus, natürlich, der Kaiser ist dann Domitian. Paulus hat damals gesagt, ich beruf mich auf den Kaiser, ich gehe zu Rom. Da hat man Vertrauen im Kaiser gehabt. Mittlerweile, 30 Jahre später, ist das alles nicht so super und toll. Domitian ist nicht so wirklich ein Freund von Christen. Die erste Kaiser haben mal, naja, ich meine, wie das dann war in alter Rom, die Kaiser haben sich gefreut. Als die gestorben sind, dann wurde gesagt, ja, das waren so etwa 4 Götterzonen. Das ging dann bei Domitian so weit, dass er mal bei Leben so mal als Gott, naja, gedient sein wollte. Er hat sich selber Dominus et Deus genannt, das heißt Herr, Herrscher, aber auch Deus. Das heißt, wenn es mal so eine Statue von diesem Domitian gab, dann, naja, dann musste dieser Mann diese Statue auch anbeten. Und nicht nur als Herrscher, aber auch als Gott. Was natürlich für die erste Gemeinde, die Christen, ein Problem war. Das heißt, Johannes guckt auf die Gemeinde und schreibt dann auch Briefe und da sehen wir, ihr seid sehr fromm, ihr macht es genau entlang aller Regeln, die es da gibt, laut der Gemeindeordnung, alles abgehakt, aber ihr habt ihre erste Liebe verloren, ihr seid lau, nicht warm oder kalt, irgendwo, ihr lebt jetzt ohne Christus. De zweite Gruppe Gemeinde, das sind Smyrna, Philadelphia, die haben zu leiden unter Verfolgung. Es gibt Leute, die werden getötet, entweder von Römer, oder die werden aus den Synagogen geworfen, worden von Juden nicht anerkannt, verdrückt. Und es gibt diese dritte Gruppe, die versucht mal Kompromisse zu schließen. Die leben in der Gemeinde, die leben in der Welt. Das sind die drei Gemeinden, Pergamon, Thyatira und Sardes. Und das sind natürlich auch für uns noch unglaublich aktuelle Themen. Machen wir Gottesdienste, weil wir immer so Gottesdienste gemacht haben? Sind wir Christen, weil wir immer so Christen waren? Wie ist das mit unseren Herzen? Wie ist mit unserer Einstellung? Was ist zentral in unserer Gemeinde? Oder besser nicht, was ist zentral, aber wer ist zentral? Kompromisse kennen wir natürlich auch. Ist es schön, hier mal Gemeinde zu sein? Schön, hier zusammen zu sein? Aber wie sieht es dann morgen aus? Reden wir morgen über genau Olympische Spiele? Oder reden wir tatsächlich über, naja, was wir dann sonst machen am Sonntag? Was wir dann sonst machen als Christen? Genau, Verfolgung. Gibt es auch Leute, die sagen, das ist natürlich, es wird immer schlimmer für Christen hier in Deutschland und wir dürfen weniger und wir dürfen gar nicht mehr sagen, was unsere Meinung ist zu XY. Genau, es gibt natürlich einiges, wo wir tatsächlich spüren, dass das nicht mehr so ist wie früher. Aber wenn wir das vergleichen mit vielen unserer Geschwister, und draußen gibt es auch dieses Bild von die Kirche, um das zu sehen. Es ist ein Bild von Geschwister, die leben in Länder, wo die gar nicht mal sagen dürfen, dass die überhaupt Christen sind, oder das zeigen dürfen. Geschwister, das am schwierigsten haben. Das Neue ist, dass Nordkorea gar nicht mehr Nummer 1 ist. Nummer 1 ist jetzt Afghanistan. Und das ist nicht, weil es in Nordkorea plötzlich viel besser geht. Das ist nur, weil es in Afghanistan noch schlechter ist. Und da gibt es auch Länder, zum Beispiel China, wo wir uns freuen, dass da vielleicht Olympische Spiele sind. Aber unsere Geschwister werden verfolgt. Die können nicht normal einen Gottesdienst feiern und einfach Gott anbeten, Jesus als Herr. Proklamieren. Ich meine, die Partei ist daar Herr. Das heißt, take home message bei allem. Beten für unsere verfolgte Geschwister. Want wir denken, uns geht es nicht gut. Denk dann gleich an diese Geschwister. Auf opendoors.de gibt es da Möglichkeiten, wie man da beten kann, mitmachen kann. Und genau, auch da aktiv sein kann. Gut, zurück zu Offenbarung. Der Uli Neuenhausen von Wiedernest hat dann tatsächlich sein Buch auch so genannt, Offenbarung, und hat dann als Untertitel geschrieben, das Buch, das glücklich macht. Na toll, denken wir dann. Wenn wir das lesen, werden wir unglaublich glücklich. Wir verstehen nur Bahnhof vielleicht. Aber in Offenbarung, und das ist wirklich das einzige Bibelbuch, das das hat, steht, Kapitel 1, Vers 3, glücklich, wer aus diesem Buch vorliest, ich meine, nicht allen konnten lesen wahrscheinlich, und glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört und sich danach richtet. Denn was hier angekündigt ist, wird sich bald erfüllen. Das heißt, man ist glücklich, wenn man das liest. Man sollte glücklich sein, selig. Das heißt, das Buch hat wirklich eine Botschaft, was dann auch die Leute verstehen konnten, sonst kann man nicht glücklich werden. Genau, das heißt, es macht Hoffnung, weil schon ein bisschen jetzt so ein paar hervorgenommen, grundsätzlich sagt Gott, ja, da passiert vieles auf Erde, aber hab guten Mut, ich habe schon gewonnen. Genau, das ist nog deze dritte take-home message, das Buch, das glücklich macht. Wann es dir nicht gut geht, in Offenbarung kannst du Hoffnung tanken. Gott hat schon gewonnen. Gut, dann gibt es in Offenbarung, so wie in das Bild vorher von Uli, diese mehrere Stufen, oder diese mehrere, man kann das schematisch mal darstellen. Und es gibt eine Oberebene und Unterebene. Wenn man in Offenbarung mal liest, in unterschiedliche Kapiteln, dann geht es mal von Zähnen in Himmel und unten wieder Zähnen auf Erde. Das heißt, man sieht mal etwas in de Himmel, dann wieder auf de Erde, dann wieder in de Himmel, dann auf de Erde. Genau, was dann schon auffällt, in de Himmel wird geredet über Tempel, Thronsaal. Genau, Tempel, göttliche Herr, de Thronsaal, König. Genau, das ist Dominus et Deus, würde ich mal sagen. Hè? Wirklich Gott und wirklich de Herrscher. Und genau, am Ende siegt Jerusalem hier. Aan de Unterseite hat man dann Sachen auf Erde. Zum Beispiel sieben Siegel, Pausane, Schalen. Gut, das sind eigentlich Plagen. Das sind genau die schrecklichen Sachen, die man dann vielleicht noch verweist als Offenbarung. Und wenn ich sage Plagen, und wenn auch die Leute damals auf Plagen gedacht, gelesen haben, haben die gedacht, Plagen, es ist Ägypten. In Ägypten bedeutet, es gibt Plagen für die Ägypter, weil de Farao zijn volk einfach gehen lassen soll. Und das Volk hat natürlich, ist ausgegangen, Exodus ist zu Jerusalem, zum versprochenen Land gereist. Genau diese Linie, genau, man kann Offenbarung nur verstehen, wenn man das Alte Testament kennt. Diese ganze Beschreibung greift immer mal wieder zurück auf das Alte Testament. Und wenn man das auch sieht in de Himmel, dann sagen die Engel immer mal, okay, wie lange dauert das noch? Und ich finde das auch spannend, weil in de Himmel, wenn wir dann sagen, de Himmel, Gott is überall, Gott kent ons, Gott steht über Raum und Zeit. Wie kann ich mich das vorstellen? Ich meine, wir leben in Zeit und ich versuche mir das so vorzustellen, ich stehe hier am Pult und ich laufe irgendwann mal zum Tür, das ist meine Zeitachse und wenn ich da laufe, weiß ich nur, es gibt eine Zukunft und das ist etwas, diese Tür wahrscheinlich und ich kann mich umdrehen und kann in de Vergangenheit gucken, aber ich kann mich nur auf diese Linie bewegen. Und Gott in de Himmel ist überall in dieser Raum. Er ist schon beim Tür, er ist schon hinter mir. Der weiß schon, wie es da aussieht. Der kann dann auch sagen, hey, du läufst auf diese, nur auf diese Achse. Du kannst irgendwo, das da rüber, das ist alles in Nebel. Du weißt nicht genau, was kommt. Aber ich bin überall, ich weiß schon. Ich habe schon gewonnen. Und das versucht Gott in diese Offenbarung, wann immer mal wieder diese Himmel andockt aan de Erde, versucht Gott das deutlich zu machen. Und wenn man in den Himmel guckt, sagen die Engel dann, ach, wie lange dauert es dann noch? Wird es nicht mal Zeit, einfach mal, Gott, dass es mal zu Ende kommt, dass Satan vernichtet wird und dass alles wieder gut wird? Sagen wir vielleicht auch. Und dann will ich andocken aan de predik van Frank van letzte Woche. Genau, wer jetzt online zuhört, das ist de predik unter dieser predik. Matthäus 13. Da erzählt Jesus ein Gleichnis und es geht über einen Mann, der sät gute Samen auf sein Acker, aber sein Feind sät Unkraut in der Nacht. Und dann kommen beide Alles komt hoog, want dan gibt es natürlich diese Weizen, was hoch kommt, aber auch dieses Unkraut. Und ja, vielleicht, wenn man gerne Fotos macht, sieht das Unkraut schön aus. Aber grundsätzlich, es ist kein Weizen, es gibt keine Nährung. Und die Knechte sagen, dann sollen wir einfach das Unkraut rausreißen. Und dann sagt er, nein, mach das bitte nicht. Weil, wenn du das Unkraut rausziehst, dann ziehst du vielleicht auch Weizen mit. Einfach am Ende, wenn es Erntezeit ist, einfach einsammeln, Unkraut wird aussortiert und das Weizen. Und das Unkraut wird verbrannt. Genau, und nachher fragen die jongeren dan aan Jezus, wat bedeutet dat, deze gelijkenis? En dan zegt Jezus, dat is het einde der Zeit. Weizen, dat zijn die Leute, die Gottes Gebote halten, die zu Gott gehören wollen, wo das Gute samengezet is. Das Unkraut, dat zijn die Leute, die böse vervolgen, folgen und wachsen zusammen auf Erde. Und erst in Endzeit wird getrennt. Nicht vorher, erst am Ende. Und ja, dann wird das Unkraut verbrennt und das Weizen nicht. Das ist keine geliebte Botschaft, aber so steht es da. Ja, wo Jesus sagt, Unkraut, das sind die Leute, die kommen irgendwo, wo das Gewein ist und Zähne geknirscht, wo es einfach unangenehm ist. Das heißt, Jesus hat das schon auch mal gesagt, dass hier eine Offenbarung ist, nicht Neues. Genau, es gibt diese Plage und dann gibt es auch nochmal diese Hure Babylon, diese Braut Jerusalem, kann man auch eine Predigt machen, hat Uli gemacht, kann man online sehen. Grundsätzlich geht es darum, diese Welt, alles was für die Welt gut ist oder schön ist oder wichtig ist, Geld, Macht, Sex, dafür steht diese Hure Babylon. Man kann nachher noch lesen, sie wohnt auf sieben Hügeln, das war für die Leute damals ganz klar, sieben Hügeln, das ist Rom. Und Jesus sagt, über Babylon wird gesiegt, über Rom wird gesiegt. Und natürlich konnte Johannes nicht einfach mal in seinen Brief schreiben, Jungs, habt guten Mut, Rom wird mal verlieren. Ich meine, alles was er geschrieben hat, er war in Gefängnis, das wurde natürlich zensuriert. Das war natürlich schon ein bisschen verdeckt geschrieben. Aber für die Leute damals war es klar. Das ist die Erde, das ist Rom und daar spielt Satan eine Rolle, weil es gibt hier diese Drache und zwei Tiere, das ist Satan, der aktiv ist. So wie de Farao auch de slechte unterstützt hat, aber wir als Gemeinde einfach halten Mut, weil es gibt diese Ebene da oben und es gibt dieses End, wo wir sagen, ein Happy End. Gut, wie sieht es denn aus mit diesem Tier? Wenn man Offenbarung 13, vielleicht ein bisschen 14 liest, dann greife ich auf dieses Buch zurück, wo es ein Bild gibt, was sehr schön ist, was sehr viel Details hat, was man so natürlich nicht sehen kann. Und wenn man ein bisschen einzoomt auf dieses Bild, sieht man mal, da oben gibt es Engel, aber hier unten, abscheuliche Kreaturen. Weil man ganz unten, ich meine, man sieht drei Kreaturen. Ja, das kann man lesen in diese Teil von Offenbarung. Und wenn man ganz nach unten geht, hat man mal zuerst eine Drache. Hier rechts zu sehen. Und diese Drachen, die hat sieben Köpfe und hat zehn Hörner. Steht voor Königreiche, Könige. Das kann man alles schon in Daniel finden. Ich meine, all diese Prophezien, alles greift zurück wieder auf dem Alte Testament. Und das war für die Leute ganz klar, das steht für Weltreiche und Mächte. Interessant ist, diese Drache kann es nicht allein, der hat maar zwei Biesten dazu. Ich meine, das hat maar zo'n Art von teuflische Trinität, die es da gibt. Ich meine, der Teufel macht. Versucht das Gleiche wie Gott zu machen, aber fast. So'n teuflische Trinität. Dan gibt es hier das erste Tier, was rauskommt, hat auch sieben Köpfe und ein Kopf ist verletzt, fast wie tödlich, aber wunderbar genesen. Klingt so ein bisschen wie Jesus, gestorben, auferstanden. Das Tier hat auch etwas Ähnliches, ist fast zu Tode verletzt und dann wieder geheilt. Interessant ist, dass es in dieser Zeit, jahr 90, diese Legende gab, Nero Redivivus, das war die Legende, Nero ist zwar tot, aber er wird wieder lebendig und er kommt aus dem Osten und nimmt Parten mit und wird wieder in Rom regieren. Diese Legende war ziemlich stark und das war natürlich, für mich ist das ganz klar, das war für die Gemeinde auch klar, damit wird auch wieder Rom gemeint und genau, Rom versucht uns Christen zu diesen Kompromissen zu verführen, zu diesen macht einfach so alles wie Rom das gerne will. Satan versucht natürlich diese Strukturen zu benutzen, um uns von Gott abzuhalten. Und am Ende kommt es zu diesem Tier. Und dieses Tier hat diese Zahl. 666 sieht man drauf. Und es gibt viele, die ihm folgen. Und hier kann man vielleicht noch so een persoon sehen mit auf der Hand hier diese Zahl wieder und auf dem Stern. Das Ziel ist, dieses Tier zu anbeten. So gesagt, diese Pax Romana. Einfach, es ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Mach einfach weiter, alles gut. Brot und Spiele, genau, Olympische Spiele vielleicht. We hebben het alles goed en we kümmern ons niet om deze geistige Sachen. Nou, dat was het Ziel in Rome. Damit es mal Friede gibt, alle zufrieden. Das Tier wil niets anders als wir sollen diese Drache anbeten. Wenn man aber weiterliest in Offenbarung, das klingt natürlich nicht so positief. Wenn man weiterliest, sieht man auch, da oben stehen diese drei Engel. Und diese drei Engel haben schon ein Urteil verkündet, nämlich die Hure Babylon hat schon verloren, liegt in Asche, in Trümmer. Und es gibt diese Urteil über diese Hure Babylon. Und wenn wir dann wieder auf diese Zahl zurückkommen, wenn wir dann in Offenbarung lesen, ja, das sind die Personen, die haben diese Zahl auf ihre Hand und ihre Stirn geschrieben. Genau, das war damals in Rom ein Zeichen, wenn man so eine Art von Tattoo machen würde. Das bedeutet, man ist versklavt. Ja, der Eigentümer würde mal etwas auf der Hand gravieren, damit klar ist, diese Person ist ein Sklave. Genau, und das ist natürlich ein Sklave der Sünde. Das ist etwas, was Gott nicht gerne hat. Aber da hat er schon seine Lösung gemacht. Weil wenn man ein Kapitel genau, einfach weiterlesen, weil nach mit ihm 144.000 Menschen. Genau, das ist nicht wie die Zeugen Jehovas sagen. Genau, du musst einer von diesen 144 sein. Und wenn du 144.000 eins bist, hast du 12 weg. 144 is 12 mal 12. Steht auch 12 Stämme. 12.000. Als jede Stamm, 1000 Zahl von sehr viel. 12 wieder diese Komplettheit als Stämme. Als ja, diese genau, Komplettheit, wie Gott das will. Und das nochmal hoch 2, das heißt einfach alle Gläubigen. Und was steht da? Die haben auf ihre Stirn seine Namen. De Namen des Lammes. Und den Namen seines Vaters geschrieben. Und das war schon in Kapitel 7 wurde das beschrieben. Das heißt, dass mit diese 666 auf dem Stirn. Ja, ich meine, Gott hat schon in Kapitel 7 gesagt, die Gläubigen bekommen schon auf den Stirn seine Namen. Gut, was bedeutet das dann? Auf dem Stern einen Namen. Auch das war nichts Neues. Gut, wir kennen vielleicht unser Alte Testament nicht so gut. Ich auch nicht, muss ich sagen. Ich habe das auch nicht so oft komplett durchgelesen. Zufälligerweise. Nou ja, goed, Zufall. In mijn Bibellezenplan letzte Woche war ich bei Exodus 28. Wer sagt, Zufall existiert. Da geht es um das Kleid von Aaron. In een tempel of in tabernakel. En dat is niet zo'n stelle die ik zo gerne lezen wil. Waar is het langweilig? Hè? Wie ziet dan deze tabernakel aus? Want dat is etwas, wat we denken, brauchen we niet. Maar daar steht Aaron, zijn kleid, wie es gemacht werden muss. En es gibt een kleine schild, aus reinem Gold. En daarauf wird eingraviert, dem Herrn geweiht. En dat soll met een snoer van auf Aarons turban befestigt werden, damit das schild auf zijn stirn hängt. En auf zijn stirn steht dann dem Herrn geweiht. Dat is toch klar? Was steht auf dem Stirn? Dem Herrn geweiht. Und eigentlich auch schon in Deuteronomium, genau das fünfte Buch Mose, ganz klar, wo Gott sagt zu dem Volk, durch ihn, Mose, ich sage euch heute, jetzt die Gesetze und Rechtsbestimmungen, die der Herr, euer Gott, euch gegeben hat, ihr sollt sie euch einprägen. Machen wir das eigentlich überhaupt noch, etwas einprägen? Damit ihr danach handelt, wenn ihr das Land in Besitz genommen habt. In das ihr jetzt hinüberzieht. Nehmt den Herrn, euer Gott, ernst. Und befolgt stets seine Anweisungen, die ich euch heute sage. Ihr und eure Kinder und die Kinder eurer Kinder. Tut es euer Leben lang. Dann wird der Herr euch auch ein langes Leben schenken. Höre nun seine Gebote, Volk Israel. Volk Bensheim. Volk Auerbach. Befolge sie, damit es dir gut geht und du ein großes Volk wirst in dem Land, dat zal milch en honing u bevliest, zo wie de Heer, de God, euer voorvader, euch dat versproken had. En dan komt het, dat Shema Israël, wat we veel kennen. Hör Israël, de Heer is onze God, de Heer ontstond keiner. Wat we kennen, ook als woorden van Jezus. Daarom liep hij van ganzen herzen, met ganzen willen alle kracht. En dan vielleicht etwas, wat we weniger goed kennen. Behaltet die geboten im Gedächtnis, die ich euch heute verkünde. Prägt sie eure Kinder ein. Eigene Kinder, vielleicht Kinder, die wir dann unsere Verantwortung bekommen haben, im Kinderland vielleicht, oder von Bekannten. Prägt sie eure Kinder ein und sagt sie euch wieder, immer wieder vor, zu Hause und auf Reise, wenn ihr euch schlafen legt und wenn ihr wacht. Und dann bindet sie euch zu ständiger Erinnerung an den Arm und auf die Stirn. Wieder diese Stirn. Schreibt sie auf die Türposten eurer Häuser und auf die Tore eurer Städte. Genau, immer wieder diese Stirn, der zurückkommt. Was steht auf unserer Stirn geschrieben? Offenbarung. Zuerst mal geschrieben an die 7 Gemeinden in Asia. Das heißt, wenn wir Offenbarung verstehen wollen, müssen wir Offenbarung auch lesen mit was die Zeit, wie die Leute damals gelebt haben. Es ist nicht gleich mal für unsere Zeit geschrieben, aber es hat natürlich eine Botschaft für uns. Zum Beispiel, dass wir für unsere verfolgte Geschwister mal beten können. Aber noch wichtiger, es gibt diese Hoffnung, Gott hat schon gewonnen. Gott hat schon gewonnen. Es ist nur noch, dass wir diese Strecke von hier, vom Pult bis zum Tür laufen müssen. Aber schon am Ende ist schon klar, was daar bei dieser Tür ist, bei diesem Ende der Zeit. Deswegen ist das Ziel von Offenbarung, es soll uns glücklich machen. Wir wissen schon, bei allem, was uns unsicher macht, Spritpreise, 7 Tage Indizes oder was dann auch Corona, alles was schwierig ist in dieser Zeit, Gott hat schon gewonnen. Die Frage ist nur, was steht auf dem Stirn? Wer ist dein Herr und Gott? Steht da dem Herrn geweiht oder nicht? Oder stand da mal dem Herrn geweiht? Oder steht da dem Herrn geweiht und ist da so ein bisschen verwaschen? Nicht mehr so klar. Und wir haben nun jetzt ein paar Minuten mal, um das darüber zu denken. Und ich lasse einfach die Punkte stehen. Und genau, dann gehen wir in eine Zeit von Lobpreis, um unseren Herrn und Gott zu danken und um ihn zu loben.